Zunächst mal nach all den Diskussionen, für wen haben wir uns entschieden? Und es sagt Tina Groll für die Jury. Der Preisträger in diesem Jahr ist, bitte sehr.
So, ich mach's spannend. Sie haben ja schon gehört, es sind mehrere Preisträger. Hier die Begründung. Sie haben beschönigt, beeinflusst und verheimlicht. Sie haben massiven Lobbydruck ausgeübt, auch dann noch, als die Bürger schon öffentlich protestierten. Wir haben uns die Entscheidung wirklich nicht leicht gemacht, aber am Ende fiel sie einstimmig. Die verschlossene Auster, der Negativpreis des Netzwerk Recherche für den Informationsblockierer des Jahres 2011, geht an die großen vier Atomkonzerne RWE, EnBW, Vattenfall und E.ON.
Der Negativpreis der Journalistenvereinigung Netzwerk Recherche, die verschlossene Auster für Kommunikationsverweigerung. Nach der katholischen Kirche, dem Bundesverband Deutscher Banken, Wladimir Putin, Otto Schily, dem Aldi-Konzern, der Hypovereinsbank, Gerhard Meyer-Vorfelder, Hartmut Medorn, dem IOC. Heute nun an vier Energiekonzerne, die Kernkraftwerke betreiben. Mehr dazu gleich in dieser Spezialausgabe des Radio 1 Medienmagazins vom 2. Juli 2011 aus Hamburg von der Jahreskonferenz des Netzwerks Recherche, in dem es auch um eine Führungskrise beim Netzwerk Recherche gehen soll und notwendigerweise auch um die von den Verlegern gesehene Gefahr einer Tagesschau-App für Smartphones. Und am Ende der obligate Monatsrückblick an einem ersten Samstag im Monat wie diesen. Und das alles aus Hamburg auch.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Wofür werden die Atomkonzerne also ausgezeichnet? Sie werden ausgezeichnet für gefährlich einseitige, marktmächtige Informationen. Sie werden ausgezeichnet für die Verharmlosung von Gefahren, für exzessiven Lobbyismus. Eine nicht ganz ungewichtige Rolle spielt das Deutsche Atomforum, das 1959 gegründet wurde. Zum 50-jährigen Jubiläum des Atomforums hat der damalige Bundesumweltminister Sigmar Gabriel das Atomforum als Propagandazentrale der Atomkonzerne bezeichnet. Sie stehe, ich zitiere, wie kaum eine andere Institution für das bewusste Verschweigen, Verdrängen und Verharmlosen der Gefahren, die mit der kommerziellen Nutzung der Atomenergie verbunden sind. Manchmal hat auch Gabriel recht. Zitat Ende. Die Atomkonzerne werden mit der verschlossenen Auster ausgezeichnet für das Verschweigen und Herunterspielen von Unfällen, die sie Störfälle nennen, welche sie oft erst auf Druck offenbart und dann kleingeredet und kleingeschrieben haben. Sie werden ausgezeichnet für ihre schleichend beschönigende Beeinflussung der politischen Sprache. Sie werden ausgezeichnet für das verbraucherfeindliche Raffinement, mit dem sie die Strompreise auf hohem Niveau halten. Für die Art und Weise, mit der sie an der Strombörse EEX ihre Machinationen betrieben und mit der sie die Regulierung für diesen Handelsplatz hintertrieben haben. Sie werden ausgezeichnet dafür, dass sie die Verbraucher die Zeche haben bezahlen lassen.
Am Mikrofon jetzt Guido Knott von E.ON. Sie haben eben die verschlossene Auster des Netzwerks Recherche entgegennehmen müssen, wollen, dürfen. Ist Ihnen das leicht gefallen?
Mit der Begründung, die vorgetragen wurde, nicht. Hier wurde aus unserer Sicht eindeutig ein politischer Mainstream eben ausgezeichnet, der am letzten Donnerstag auch dazu geführt hat, dass die Kernenergie in Deutschland endgültig auslaufen soll. Mit der reinen Kommunikationsarbeit, die eigentliches Vergabekriterien für die verschlossene Auster ist, hatte diese Begründung aus unserer Sicht nichts zu tun. Dennoch haben wir die Auszeichnung entgegengenommen, werden uns auf jeden Fall kritisch reflektierend mit den vorgetragenen Punkten auseinandersetzen. Das ist ganz sicher. Und wollten mit unserem Kommen und auch dem Entgegennehmen ein klares Zeichen setzen, dass wir für Kommunikation stehen und auch für Transparenz.
Denn das ist ja das, eigentlich ist es ja ein Super-GAU, ne? Um mal die Atomsprache zu benutzen, ein Kommunikations-GAU. Sie werden für etwas ausgezeichnet, was eigentlich kommunikationstechnisch daneben gegangen ist, ein Negativpreis, und müssen jetzt überlegen, wie gehen wir damit um in der Öffentlichkeit, und ist das so ein Abwägungsprozess, dass Sie gesagt haben, wir nehmen ihn lieber an, wir können uns nicht noch mehr Kommunikationsstörungen erlauben?
Ehrlich gesagt haben wir keine Sekunde überlegt, fern zu bleiben. Das ist ein Preis, der eine gewisse Beachtung findet, insbesondere in journalistischen Kreisen. Da gehört es für uns selbstverständlich dazu, dass wir uns auch dieser Kritik stellen. Das tun wir auch zu anderen Gelegenheiten. Und wir haben aus meiner Sicht auch ein paar gute Gründe haben liefern können, warum wir den Preis in der vorgetragenen Weise als so nicht gerechtfertigt empfinden.
Aber es wurde Ihnen auch Verharmlosung vorgeworfen von Gefahren. Und es gibt genügend journalistische Beispiele, wo auch Verweigerungen stattgefunden haben. Gerade der Norddeutsche Rundfunk hat eine Dokumentation gezeigt, Risiko Atomkraft, wo also auch verharmlost wurde, dass zum Beispiel ein Atomkraftwerk eben nicht gegen Flugzeugabstürze gesichert ist. Es wurden Auskünfte vor laufender Kamera verweigert. Also da gibt es genügend Beispiele. Ist Ihre Retourkutsche nicht vielleicht auch, sagen wir mal, nicht ganz fair gewesen?
Das sehe ich so nicht. Es werden sich Beispiele finden lassen, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber insgesamt war es generell unsere Haltung gewesen, gerade weil es ein hochsensibles, komplexes Thema ist, mehr zu kommunizieren, mehr zu informieren als denn weniger. Und die Vorhaltungen, wir wären mit Störfällen nicht verantwortlich umgegangen, ist aus meiner Sicht in keiner Weise begründbar.
Allein das Wort Störfall ist ja ein Begriff, der ist verharmlosend, das wirft man Ihnen ja auch vor. Da können, also das ist nicht nur eine Störung, da sind auch Menschen in Gefahr dann. Das ist nicht nur einfach so eine Störung, so wie wir, was weiß ich, wenn unser PC gestört ist oder so.
Sie können ganz sicher sein, dass wir mit dieser Technik hochsensibel umgehen. Und dass wir exakt das dokumentieren, was nicht nur das, was gefordert ist, sondern weit darüber hinausgehend. Es ist eben vielfach so, dass aufgrund des technischen Nichtverständnisses oder vielleicht auch nicht des Interesses gar nicht genau geguckt wird, handelt es sich um eine Störung, um einen Störfall, handelt es sich um einen Unfall oder mehr. Es wird hier berichtet, selbst kleinste Änderungen gegenüber dem normalen Organisationsablauf, die in keinem sonstigen europäischen Land so dokumentiert und auch kommuniziert werden wie hier bei uns.
Welche Konsequenzen haben Sie denn aus der ganzen Debatte für sich selbst gezogen, unabhängig jetzt von den Journalisten, die Sie kritisieren, sondern wo ist es nach Ihrer Meinung? Sie haben gesagt, der Atomausstieg ist beschlossen, ohne Wenn und Aber, was müssen Sie in der Kommunikation verbessern?
Also wir nehmen jede Kritik an unserem Kommunikationsverhalten sehr ernst. Ich glaube, das hat die Veranstaltung heute sehr deutlich gemacht. Es ging nicht darum, dass wir zu wenig kommuniziert haben oder dass wir nicht ansprechbar gewesen sind, auch zu den Themen, die die Medien, die die Öffentlichkeit interessiert haben. Es ging vielleicht insbesondere darum, dass wir nicht das kommuniziert haben, was man gerne hören wollte, aber dass wir unsere Positionen verdeutlichen und dass wir das, woran wir nicht nur technisch, sondern auch unternehmerisch glauben, auch nach außen hin vertreten, das wird man uns hoffentlich nicht absprechen. Wir werden weiterhin viel kommunizieren. Wir wollen die Kernkraftwerke eben in der jetzt noch vorgesehenen Laufzeit ja auch betreiben. Das heißt, es endet jetzt nicht mit dem heutigen Tag oder mit dem Ausstiegsbeschluss, sondern wir werden alle Verunsicherungen in der Bevölkerung oder eben auch bei den Medien versuchen, eben damit zu verringern, dass wir sehr offen weiterhin mit diesem Thema umgehen.
Ich bedanke mich recht herzlich.
Ich habe gehört, dass es gestern Abend heftige Debatten gab darüber, ob die verschlossene Auster vielleicht diesmal an das Netzwerk Recherche selbst verliehen werden sollte. Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums und sonstiger Turbulenzen.
Heribert Pranter hat es in seiner Rede eben zur verschlossenen Auster gesagt. Es gab Überlegungen, den Preis ans Netzwerk Recherche selbst zu verleihen, weil es gibt einige Vorfälle. Und ich hatte für einen Augenblick auch so eine Art Vorahnung, dass man sich hier möglicherweise tatsächlich verschließt, weil Thomas Leif, der Vorsitzende des Netzwerks Recherche, ein Interview verweigert hat mit dem Hinweis, er sei es nicht mehr. Ich stehe jetzt hier mit Hans Leindecker. Er ist bisher der zweite Vorsitzende, kann man so sagen, gewesen vom Netzwerk Recherche und ist nun der amtierende. Hans Leindecker, was ist passiert?
Wir haben eine Geschichte gehabt, die wirklich verdient, auch in der durch die verschlossene Auster gewürdigt zu werden. Das heißt, wir hatten in der Vergangenheit mangelnde Transparenz. Der Verein, der Transparenz fordert, hatte mangelnde Transparenz. Das hat unter anderem dazu geführt, dass wir ein Finanzproblem haben. Wir haben bei einer Defizitfinanzierung offensichtlich zu viel Geld von der Bundeszentrale für politische Bildung bekommen. Das ist für einen Verein wie das Netzwerk ein GAU. Das ist
76.000 Euro etwa?
Na, die Summe, die im Feuer steht, sind 75.000. Es kann auch am Ende weniger werden. Nur schon allein die Vorstellung, dass man durch nicht korrekte Angaben einen Vorteil bekommen hat, ist für einen Verein wie Netzwerk eine Existenzfrage. Das muss sauber gelöst werden. Wir haben das selbst entdeckt. Wir haben dann auch Wirtschaftsprüfer eingeschaltet. Wir haben das Geld sofort überwiesen. Wir haben die Behörde informiert. Wir haben die Mitglieder informiert. Alles sehr korrekte Schritte. Und dann ist es einfach zu einer Konfusion gekommen um die Frage, ob der erste Vorsitzende, zu dem der Rest des Vorstands keinerlei Vertrauen mehr hat, wie angekündigt sich zurückzieht. Und da dies ausblieb oder nicht klar wurde, trat plötzlich der gesamte Vorstand zurück. Also eine völlig wahnsinnige Situation entstand, und sie entstand dadurch, dass Vereinbarungen nicht eingehalten wurden. Das können die Mitglieder nicht nachvollziehen, da haben sie jedes Recht der Kritik.
Aber dieses Zurückziehen ist ja ein Schuldeingeständnis. Ist Thomas Leif für dieses Finanzgebaren, kann man ja sagen, verantwortlich?
Nein, das ist kein Schuldeingeständnis, sondern es ist eine Verantwortung übernehmen. Er hat das gemacht. Er hatte auch als einziger Einblick in diese Geschichte. Er hat die Anträge gemacht, die möglicherweise offensichtlich wahrscheinlich falsch waren. Und wir haben das jetzt herausgefunden, und von daher muss Verantwortung übernehmen, heißt nicht zu sagen, mich wird die Geschichte eines Tages richten, sondern heißt zurückzutreten. Was denn sonst?
Das Wirtschaftsprüfungsinstitut ist ein sehr renommiertes, soll angeblich 30.000 Euro gekostet haben, diese 75.000 zu recherchieren. Stimmt das?
Also die haben Stundensätze von 250 Euro. Das ist für einen Verein eine Existenzfrage. Also wenn dieser Verein diesen Vorgang nicht lückenlos aufklärt, kann er sich abmelden. Das heißt, wir erklären den jungen Leuten, was Sauberkeit ist, dass man keine Presserabatte macht, dass jemand kein Journalist ist, der PR macht. Wir stellen ganz viele Forderungen auf. Wir haben eine ganz hohe Hürde, und selbst kriechen wir und machen und sind in so eine Geschichte verwickelt. Das ist für den Verein existenziell. Wenn wir diesen Vorgang nicht so bewältigen, wie man zu bewältigen hat, nämlich wir schaffen alle Aufklärung, braucht es diesen Verein nicht zu geben.
Das sollte eigentlich ein Interview werden, 10 Jahre Netzwerk Recherche. Ja. Wie ist es gelungen, die Recherche fest in den Köpfen von Journalisten und Verantwortlichen hineinzubringen? Lassen Sie uns ganz kurz am Ende des Interviews doch darauf zurückkommen. Ist ja. Dieser Verein trotz dieser finanziellen Unregelmäßigkeiten, die, glaube ich, zur Unzeit kommen und auch nicht schön gelöst sind, ist trotz dieses Schönheitsflecks es gelungen, das, was Netzwerk Recherche wollte, nicht als Gewerkschaft, aber als moralische Instanz und Ausbildungsinstitution. Also hier werden ja auch Journalisten gecoacht, sie werden in Workshops mit bestimmten Techniken der Recherche vertraut gemacht, und immer wieder. Ist das gelungen?
Also ich komme in Europa rum, es ist die beste Journalistenvereinigung Europas, und auch wegen des ersten Vorsitzenden. Der erste Vorsitzende hat die Hauptlast getragen. Es ist eine völlig schizophrene Situation. Wir haben eine der besten Jahresveranstaltungen, Wir haben eins der besten Jahre gehabt, und dann kommt eine Geschichte, die passieren kann, jeder macht Fehler, und wir bewältigen diese Geschichte am Anfang so, wie man es macht, wie Frau Käßmann es auch gemacht hat, und ganz am Ende stolpern wir. Das ist eine Tragik.
Werden Sie kandidieren für den Vorsitz im Herbst?
Nein, ich werde nicht mehr kandidieren. Ich wollte schon lange aufhören, und da ich zweiter Vorsitzender war, werde ich nur versuchen, jetzt den Übergang zu schaffen, und dann werden die Mitglieder einen neuen Vorstand suchen.
Soweit Hans Leindecker, zweiter Vorsitzender und nach dem Rückzug des ersten Thomas Leif, der amtierende Vorsitzende. In der Taz hatte man noch eine andere Version gelesen, in der das Wort Putsch vorkam. Ich konnte Steffen Grimberg von der Taz nach dieser Version befragen.
Zunächst mal muss gesagt werden, die Berichterstattung in der Taz ist in diesem Fall von einem Kollegen gelaufen, nicht von mir. Ich bin Mitglied des Netzwerks Recherches, allerdings nicht im Vorstand. Der Vorstand hat grosso modo, zumindest was die beiden Hauptvorsitzenden Thomas Leif und Hans Leindecker angeht, ja jetzt 10 Jahre das Netzwerk gemeinsam geleitet. Das ist eine lange Zeit mit sehr großen Erfolgen. Dass da auch vielleicht persönlich sich dann Reibereien ergeben, dass da also im Subtext vielleicht noch eine andere Geschichte mitläuft, das will ich nicht ausschließen. Das Wort Putsch ist aber sicherlich, sagen wir mal, eine journalistische Überspitzung.
Weiter geht es nach dem Radio 1 Service aus Hamburg mit dem leidigen Thema der Bedrohung durch die Tagesschau-App. Wenn das Netzwerk Recherche Fachtagungen oder sein Jahrestreffen abhält, geht es auch um knallharte Probleme der eigenen Zunft, ob nun Recherche oder ob elektronisch und gedruckter Journalismus und öffentlich-rechtlich privat. Und da stand natürlich logischerweise auch die Situation der Zeitungsverlage auf der Veranstaltungsagenda. Ich konnte den Geschäftsführer der WAZ, Christian Nienhaus, für das Medienmagazin befragen. Worin denn angesichts der massiven Auflagenrückgänge von 17% die Ursachen für diese Zeitungskrise liegen?
Also wir verlieren einmal Auflage, weil durch das Teilen von Zeitungen Geld auch eingespart wird. Wir wissen ja zum Beispiel, dass die Reichweite bei den Leserzahlen oft sich wesentlich besser entwickelt als die pure verkaufte Auflage. Zeitungen sind ja eben auch heute teurer geworden. Und das Zweite ist, dass Leute dazu übergehen, die Inhalte der Zeitung auch im Netz wahrzunehmen oder auf mobilen Devices. Deswegen sind wir auch darauf angewiesen, ein Geschäftsmodell zu finden, das unsere guten journalistischen Angebote im Internet auch einen Beitrag zur Wertschöpfung und zur Bezahlung auch unserer Journalisten leisten.
Nun machen Sie auch Angebote im Netz und zusammen auch mit dem Westdeutschen Rundfunk. Ist das ein Modell, was nicht funktioniert?
Ja, das funktioniert nicht. Also vom Westdeutschen Rundfunk haben wir relativ alte Bewegtbilder gekriegt und sollten dafür noch bezahlen. Das war nicht aktuell und das haben unsere Leute auch nicht nachgefragt. Was an Bewegtbildern besser funktioniert im Zeitungsgeschäft generell, bei uns noch nicht so ausgeprägt, sind Bewegtbilder, die Reporter oder auch sogenannte Leserreporter beistellen, wo man dann live irgendwas erleben kann, weil zufällig jemand eine Handykamera dabei gehabt hat und das dann in 30 Sekunden, gucken sich das bei YouTube an, sowas funktioniert deutlich besser.
Was sind denn die Ideen der Verleger, oder Sie sprechen ja für die WAZ-Gruppe, um aus dieser ja doch erstmal ausweglos scheinenden Situation herauszukommen?
Die ist nicht ausweglos, weil das wird ja nur begrenzt weitergehen. Ich glaube, dass nach wie vor ein nennenswerter Teil der Bevölkerung, und das ist ja bei jetzt über 20 Millionen Auflage in Deutschland immer noch der Fall, auch eine Zeitung gerne auf gedrucktem Papier lesen wird. Wir glauben nur, dass das bei den Jüngeren etwas abnehmen wird, deswegen wird es ein allmählicher Prozess sein. Und wir konzentrieren uns darauf und werden uns in Zukunft auch darauf konzentrieren, dass wir im Lokalen und Regionalen, wo wir wirklich unsere journalistische Kompetenz haben und wo wir auch unsere geschäftliche Kompetenz haben, weil wir mit unseren Anzeigenleuten seit Jahren auch der Partner des regionalen Handels sind, dass wir dort unser Geschäft auch weitermachen werden und dass wir dort auch versuchen müssen, Lösungen und Geschäftsmodelle im Netz zu finden.
Wie groß ist die Bedrohung durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Das, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk im Radio und im Fernsehen macht, haben wir immer gut gefunden und da haben wir auch eigentlich keinen Streit. Der ganze Streit geht darum, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit seinen Rundfunkgebühren bei den mobilen Devices, sprich bei den Apps für Apple-Internetangebote, jetzt kostenlos zuschlägt und damit einen Markt, der im Existieren ist, im Entstehen ist, zerschlägt.
Also es geht Ihnen gar nicht um die Presseähnlichkeit?
Doch, natürlich. Weil
aber das ist ja was ganz anderes. Presseähnlichkeit und gratis ist ja was anderes.
Nein, es geht ja darum, dass presseähnliche Produkte erzeugt werden, die wir verkaufen wollen und die der öffentlich-rechtliche Rundfunk verschenkt.
Also wenn er die verkaufen würde, wäre das in Ordnung?
Ja, wir haben ja lange mit Frau Biel darüber verhandelt, ob sie das nicht kostenpflichtig stellen kann. Dann hätten wir vielleicht nicht geklagt. Aber die Kombination presseähnlich und dann Geld für nehmen, die zerstört unser Geschäftsmodell. Und deswegen sind wir wettbewerbsrechtlich da attackiert.
Aber Sie klagen ja nur gegen das Presseähnliche. Sagte es und verschwand.
Ja, so ist es.
Kleine Überbrückung und dann weiter mit dem Verantwortlichen der Tagesschau-App, Dr. Kai Gnifke, erster Chefredakteur ARD aktuell. Dr. Kai Gnifke, nachdem nun der WAZ-Geschäftsführer leider der Argumentation nicht folgen konnte, dass ja Presseähnlichkeit und gratis zwei grundsätzliche Dinge sind und er das Gespräch unterbrochen hat, vielleicht die Frage an Sie. Sie sind ja sozusagen der Erfinder der Tagesschau-App. Ich glaube, Ostern 2009 kam die Idee, dann Weihnachten nochmal aufgegriffen. Ein Jahr lag sie auf Eis wegen dieser ganzen medienpolitischen Bedenken. Dann gab es zu den Münchner Medientagen die ausgestreckte Hand vom Springer-Chef Döpfner, der meint, natürlich müssen ARD und ZDF online unterwegs sein, alles andere wäre töricht. Und jetzt diese Sache, erklären Sie doch bitte, was steht überhaupt in dieser Klage drin? Ist es nun die Presseähnlichkeit oder wird gegen die Gratis-Applikation geklagt?
Die Klageschrift liegt uns noch nicht vor, insofern können wir dazu überhaupt noch nichts sagen. Ich habe wirklich noch überhaupt keinen Überblick, wie die Klage genau aussieht.
Was könnte denn das Problem tatsächlich sein? Weil es war doch eine Zeit der Harmonie und alle haben gesehen, dass die Tagesschau auf dem iPhone, auf dem Smartphone generell sogar noch weniger Wort hat als in der Internetausgabe.
Der Textanteil von Tagesschau.de hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich verschoben zugunsten der Videoberichterstattung. Ich nehme an, dass es eine Entwicklung ist, die auch in Zukunft so weitergehen wird. Aber natürlich ist Internet, Text, Audio und Video. Das gehört untrennbar in unserem Angebot zusammen. Und insofern bedauere ich sehr, dass es zu dieser Klage gekommen ist, weil ich der festen Überzeugung bin, dass die Tagesschau-App keinen Einfluss auf den Markt hat und ich der festen Überzeugung bin, dass es eher dem Qualitätsjournalismus dienen könnte, wenn Printhäuser und öffentlich-rechtliche Rundfunkanbieter eher kooperieren, als sich vor Gericht zu behaken.
Teilen Sie meinen Eindruck, eine App ist nichts weiter als eine andere Form eines Browsers, um Inhalte bildschirmgerecht darzustellen. Also man kann ja gar nicht gegen eine Software klagen, oder doch?
Also der Inhalt auf der Tagesschau-App ist identisch mit dem Inhalt auf tagesschau.de. Tagesschau.de ist ein Angebot, das den 3-Stufen-Test bestanden hat. Und insofern habe ich auch rechtlich große Probleme mit dieser Klage gegen die Tagesschau-App.
Die andere Frage ist, können Sie nachvollziehen, dass das Smartphone natürlich anders als das Internet gerade mit Geschäftsmodellen verknüpft wird und dass eine App, die ja nicht gratis ist, sondern die mit der Rundfunkgebühr bezahlt ist, aber der Einfachheit halber als Gratis-App bezeichnet wird, vielleicht doch Verleger nervös macht? Wir haben hier beim Netzwerk Recherche gehört, 17% der Auflagen sind zurückgegangen.
Die 17% Auflagenrückgang führe ich nicht auf die Tagesschau-App zurück. Ich habe im persönlichen Bekanntenkreis viele Freunde und Bekannte, die in Printhäusern arbeiten. Und ich habe allergrößtes Verständnis für die Sorgen, die Kolleginnen und Kollegen sich machen. Aber ich kann Ihnen immer nur wieder sagen, es liegt nicht an der Tagesschau-App. Im Jahr 2010 gab es keine Tagesschau-App. Nach Argumentation der Verleger hätte ja da die Kasse klingeln müssen. Das war nachweislich nicht der Fall. Die Tagesschau-App zerstört keinen Markt. Ich glaube, diese in Anführungszeichen Wiese ist groß genug für uns alle. Es wird eher die Chance darin bestehen, wenn wir miteinander kooperieren, als uns vor Gericht zu behaken.
Ein zweiter Aufreger beim Medienforum NRW war, dass die ARD nicht so richtig mitbekommt, was in den sozialen Netzwerken zum Beispiel passiert. Die Tagesschau, weiß ich, ist seit 1996 mit Bewegtbild im Netz. Sie haben ein Content-Center. Erklären Sie doch mal bitte, was da gerade bei Ihnen abläuft.
Also wir haben vor einiger Zeit festgestellt, dass wir zusätzliche Bildquellen haben, dass es Videos gibt im Internet, die uns bei unserer Nachrichtenberichterstattung durchaus helfen können. Insbesondere im Zuge der nordafrikanischen Revolution, aber auch der Vorgänge im Iran haben wir gemerkt, das sind wichtige Bildquellen. Nur wir müssen sie systematisch erschließen und vor allen Dingen wir müssen sie verifizieren. Dazu haben wir dieses Content Center, wie wir es nennen, gebildet. Eine kleine Einheit, die sowohl die klassischen Übertragungswege wie Eurovision überwacht, aber jetzt eben zusätzlich auch in sozialen Netzwerken genau guckt, wo gibt es Videos und dann den ganz, ganz schwierigen Prozess der Verifikation eingeht mit verschiedensten Werkzeugen, letzten Endes bis hin zum Kontakt mit demjenigen, der ein Video ins Netz gestellt hat, genau guckt, können wir es verantworten, dieses Material zu senden, und wir haben das in den letzten 2 Monaten bereits zigfach getan.
Der Chefredakteur von dpa meinte, für ihn sei Twitter zum Beispiel auch sehr interessant, weil man da auf sehr schnelle Art und Weise eigene Fehler erkennt und auch korrigieren kann. Nun haben Sie zum Beispiel, gerade als diese sogenannte Facebook-Revolution in Nordafrika stattfand, eigene Korrespondenten nur per Telefon reingeschaltet, aber eine Studentin in Kairo per Skype. Da wurden Sie auch ein bisschen belächelt. Also sozusagen die alten Korrespondenten, die kriegen es nicht hin. Woran lag's?
Naja, man muss erstmal einen Internetzugang haben, um skypen zu können. Nein, das ist jetzt nicht Technikfeindlichkeit oder Ignoranz von einzelnen Kolleginnen und Kollegen. Das ist ja noch nicht lange, dass wir Skype als einen ganz normalen Übertragungsweg für Schaltgespräche eingeführt haben. Also wenn ich die Wahl habe zwischen gar keinem Gespräch und einem Telefongespräch oder einem Skype-Gespräch, dann finde ich natürlich die letzteren beiden Wege immer mal vorzuziehen, als zu sagen, nein, weil wir jetzt keinen Übertragungswagen vor Ort haben, verzichten wir ganz drauf. Hey, now.
Und damit zu einer periodischen Rubrik hier im Medienmagazin, die unterdrückte oder vernachlässigte Nachricht. Auch das wurde übrigens hier diskutiert, Stichworte fielen wie Relevanz statt Firlefanz. Was hat nun das Medienmagazin im Monat Juni mehr allerdings aus Zeitgründen vernachlässigt? Daniel Fiene und Herr Pehler fassen zusammen.
Hallo Berlin, ich bin Daniel Fiene.
Hallo Brandenburg, ich bin Herr Pähler und wir sind sehr dankbar, dass die Frauenfußball-WM im Juni gestartet ist. Das hat die Medien von einem anderen überpräsenten Thema abgelenkt.
Griechenland?
Nein, EHEC.
Die gefährliche Variante der EHEC-Bakterien hat die Medien für einige Wochen ja absolut nicht losgelassen. 2 Jahre nach der Schweinegrippe wurde die nächste infizierte Sau durch das deutsche Mediendorf getrieben.
Reagieren die Medien da über? Immerhin sind ja nur wenige hundert Deutsche richtig schwer erkrankt. Das haben wir Professor Holger Wormer gefragt. Er beschäftigt sich mit Wissenschaftsjournalismus.
Ich glaube, sie reagieren nicht über. Also jedenfalls ist es immer schwierig zu sagen, die Medien. Also natürlich gibt es immer einzelne Medien, die übers Ziel hinausschießen. Ich musste übrigens gerade in Hamburg vor einer Woche, war es glaube ich, sehr lachen. Da war dann also von den Killergurken die Rede. Das erinnerte mich an einen Trashfilm aus den 80ern, den Angriff der Killertomaten. Gut, also dann ist ganz klar, da schießen sicherlich einzelne Medien auch immer wieder mal mit Schlagzeilen übers Ziel hinaus. Insgesamt muss man aber sagen, immerhin sagt das RKI, das Robert-Koch-Institut, dass es sich um einen der weltweit größten bislang beschriebenen Ausbrüche von EHEC bzw. dem damit verbundenen Syndrom, in dem Fall HOS, handelt und der bisher größte Ausbruch in Deutschland. Also vor dem Hintergrund darf man da schon drüber berichten. Also man muss es mal umdrehen. Was ist denn die Alternative, wenn man nicht darüber berichtet, wenn solche offiziellen Warnungen vorliegen?
Also lieber Killergurken als Zensur in den Medien.
Im Juni hat Apple viele Ankündigungen gemacht. Für die Medienszene könnte sich in Zukunft diese hier als sehr wichtig erweisen.
Die Medienhäuser machen ja gerade so eine Art Casting. Zum Beispiel könnte man dieses Casting so bezeichnen: Die Verleger suchen das neue Internetvertriebsmodell, quasi DVSDIV.
Und bei diesem DVSDIV hat jetzt Apple den neuen Newsstand vorsprechen lassen. Wenn im Herbst das neue Betriebssystem für die Apple-Handys und Tablets erscheint, wird ein Zeitungskiosk integriert sein, der Newsstand.
Und die Fiene Pähler Fachjury hat sich diesen schon mal angeschaut und wir erwarten, da treten all die kritischen Fragen am geschlossenen Modell und um die Kundenhoheit von Apple erstmal in den Hintergrund. Vielleicht sogar zu Recht, denn wenn im Herbst iOS 5 erscheint, könnte dieser Newsstand das werden, was iTunes heute für die Musikindustrie ist, der wichtigste digitale Vertriebsweg.
Und warum? Weil dieses Prinzip total bequem ist. Hier ist, was Apple-Manager Scott Frostell bei der Präsentation sagte.
Ich liebe es, Zeitungen und Magazine direkt auf meinem iPhone oder meinem iPad zu lesen. Vor kurzem haben wir die Abo-Funktion hinzugefügt. Das macht es einfacher, alle Ausgaben zu erhalten, ohne etwas zu verpassen. Jetzt kommen Downloads hinzu, die im Hintergrund laufen. Wenn eine neue Ausgabe erscheint, sagen wir, eine Zeitung kommt heraus, während Sie schlafen. Und wenn Sie dann wach werden und Ihr iPad zur Hand nehmen, dann ist die neue Zeitung schon da. Sie können die Zeitung auch offline lesen. Darüber hinaus wird die Titelseite der Zeitung oder das Cover des Magazins als Icon angezeigt. Das klingt total bequem und eins haben wir gelernt, mit Bequemlichkeit kann man im Internet immer Geld verdienen.
Im Juni haben wir uns etwas über Frankreich gewundert. Die dortigen Medien dürfen nicht mehr Facebook und Twitter sagen. Daniel, kannst du uns ein Beispiel geben?
Ja, ich imitiere da mal eben hier Jörg Wagner. Liebe Freunde des zeitversetzten Hörens, wenn der Podcast online geht, erfahren Sie das natürlich auf twitter.com/medienmagazin.
In Frankreich wäre so etwas schon verboten. Warum, fragen wir Lisa Lewis, Journalistin in Paris.
Naja, der oberste Medienrat CSA sagt, es sei Schleichwerbung. Und das ist in Frankreich seit 1992 verboten.
Das Gesetz gibt's ja dann jetzt schon ein paar Jahre. Warum fällt es denn ausgerechnet jetzt auf?
Ja, so genau kann man das nicht sagen, aber Frankreich hat hier was aufzuholen in Sachen Facebook, weil andere Medien in Amerika und in England zum Beispiel sehr viel öfter auf Facebook verweisen oder das halt viel mehr machen als in Frankreich. Und in Frankreich kommt das jetzt eventuell ein bisschen in Mode und dann hat sich der Medienrat eventuell gedacht, man kann nur spekulieren, aber ich denke, er hat sich dann irgendwann gedacht, wir wollen jetzt das nicht mehr erlauben, weil Facebook und Twitter auch nicht die einzigen sozialen Netzwerke sind und das wäre ja nicht fair den anderen gegenüber.
Meinst du denn, das Ganze wäre etwas anders, wenn jetzt Facebook und Twitter keine amerikanischen Unternehmen sehr erfolgreicher sind, wären, sondern wenn das vielleicht irgendwelche großen französischen sozialen Netzwerkbetreiber wären?
Ja, ausschließen kann man das nicht. Frankreich hat ja eine Tradition von großen Staatsunternehmen und von das, was sie hier die Exception Française, also die französische Ausnahme nennen, immer so ein bisschen das Französische zu schützen, die Grande Nation.
Wie gehen denn jetzt die französischen Medien damit um?
Ja, die Reaktion hier ist eher uneinheitlich. Da gibt es einerseits die Medien, die sagen, wir streichen das komplett von der Antenne. Dann gibt es aber auch andere Medien, wie zum Beispiel ITL. ITL ist ein privater Nachrichtensender. Und da hat dann der Chef sofort ein Interview gegeben und gesagt, ja, es geht ja gar nicht. Wir sagen das weiter, zumindest wenn wir es als Informationsquelle zitieren. Und da ist dann auch gleich der Medienrat um die Ecke gekommen und hat gesagt, ja, so meinten wir das ja auch gar nicht. Das Einzige, was der Medienrat anscheinend verbietet, ist sowas, wie ihr eben gemacht habt, also zu sagen, und mehr dazu findet ihr auf unserer Facebook- oder unserer Twitter-Seite.
Wir befinden uns mitten in der Festivalsaison und im Juni gab es schon das größte Deutsche, und zwar das Rock am Ring Festival.
Für die ARD war das eine Mammutaufgabe, und damit all die ARD-Sender genügend zu senden haben, auch die RBB-Wellen, hat der SWR ein gigantisches Sendezentrum am Nürburgring aufgebaut. Denn seit diesem Jahr ist der öffentlich-rechtliche Sender aus Baden-Baden erstmals Hauptmedienpartner von Rock am Ring. Denn im letzten Jahr ist MTV im Rahmen der Umstellung zum Bezahlsender abgesprungen.
Es wurde auch jetzt bei diesem Festival viel berichtet. Über 1 Million Zuschauer haben sich auch noch die Extra-Übertragung bei 1plus angesehen. In den Internet-Livestreams gab es über 4,5 Millionen Klicks.
Der SWR3-Programmchef Thomas Jung hat uns erklärt, warum die Rock am Ring-Berichterstattung ein ganz modernes Projekt für die ARD ist.
Es ist das multimediale Arbeiten. Sicherlich ein ganz großes Pilotprojekt auch innerhalb der ARD, dass einfach die Grenzen zwischen Radio, Internet, Fernsehen komplett aufgehoben sind. Alle arbeiten zusammen an einem großen Produkt. Es geht darum einfach... Wir wissen Rock am Ring als das größte deutsche Festival und eins der größten europäischen. Es hat 84.000 Fans, die hierher kommen, aber es gibt Hunderttausende, die natürlich an diesen musikalischen Inhalten interessiert sind. Ein ganz hohes Maß an Popkultur, und das macht es einfach spannend, den Menschen im Fernsehen, im Radio und im Internet die Inhalte zu transportieren und zu bringen.
Neben den Übertragungen ins Netz und auch zu den ARD-Wellen gab es auch einen eigenen Sender für das Festivalgelände. Und hier konnte sogar ein ganz anderer Zuschauerkreis dieses Radioprogramm hören. Deutsche Soldaten im Kampfeinsatz. Gesendet wurde nämlich auch an die Soldaten im Kosovo und in Afghanistan.
Damit schließen wir unseren Monatsrückblick für den Juni. Wir hören uns in gut 4 Wochen wieder, und bis dahin wünschen wir Ihnen eine mediale Zeit.
Die mediale Zeit wünsche ich Ihnen aus Hamburg auch. Und denken Sie daran,
vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.
Und damit herzlich willkommen im Podcast Bonustrack, und nicht lange aufgehalten, denn Sie hören noch 2 Reden. Zum einen die von Heribert Prantl, die Laudatio auf die verschlossene Auster, und die Gegenrede von Guido Knott, dem Kommunikationschef von E.ON.
Aber wir haben wie üblich in jedem Jahr einen Laudator, der sich immer wieder an große Themen wagt, auch schon international unterwegs war. Manche bezeichnen ihn als die Trompete oder Posaune des deutschen Journalismus, immer meinungsstark. Er kann verdammt gut schreiben, reden kann er auch gut. Und das werden Sie jetzt hier erleben, der Laudator für die 4 Atomkonzerne, Heribert Prantl von der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung. Bitte sehr. Wo ist er da?
Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe gehört, dass es gestern Abend heftige Debatten gab darüber, ob die verschlossene Auster vielleicht diesmal an das Netzwerk Recherche selbst verliehen werden sollte, anlässlich des 10-jährigen Jubiläums und sonstiger Turbulenzen. Aber nun ist ja wohl die Entscheidung darüber um ein Jahr zurückgestellt worden. Das Netzwerk verleiht also wie vorgesehen den Negativpreis verschlossene Auster an die 4 Atomenergiekonzerne. Der Atomausstieg wurde ja nun am vergangenen Donnerstag im Bundestag besiegelt. Ich habe mich gefragt, ob der Preis für die Atomenergiekonzerne nicht ein bisschen sehr spät daherkommt. Womöglich ist jetzt die Preisverleihung so etwas wie Störung der Totenruhe. Und die ist ja strafbar. Aber die Auster wird ja verliehen für ein Lebenswerk. Für das Lebenswerk der Konzerne NBW, E.ON, RWE und Vattenfall.
Ich habe in meiner Laudatio den Titel gegeben: Ich scheiß dich sowas von zu mit meinem Geld, du hast keine Chance. Untertitel: Was die vier Atomenergiekonzerne mit dem Klebstoffdirektor Heinrich Haffenloher zu tun haben und warum man auch mit sehr viel Geld gegen Sisyphos nichts ausrichten kann. Das klingt jetzt lustig, ist aber eigentlich ziemlich ernst. Und ich sah den Sisyphos in gewaltigen Schmerzen, wie er mit beiden Armen einen Felsblock, einen ungeheuren, befördern wollte. Ja, und mit Händen und Füßen stemmend, stieß er den Block auf einen Berg. Doch wenn er ihn über die Kappe werfen wollte, so drehte ihn das Übergewicht zurück. Und von neuem rollte dann der Block der Schamlose ins Feld hinab. Er aber stieß ihn immer wieder zurück, sich anspannend, und es rann der Schweiß ihm von den Gliedern und der Staub erhob sich über sein Haupt hinaus. So steht es in der Odyssee. So beschreibt es Homer in der Unterweltszene. Auf der Einladung und dem Tagungsprogramm von Netzwerk Recherche sehen wir die Szene anders. Da sehen wir nicht einen Felsblock, sondern, so sehe ich es jedenfalls, ein gewaltig großes Gehirn, das da auf einen Berg gezogen wird. Das Bild ist voller Rätsel. Manche meinen auch, es handle sich um eine Nuss. Aber warum soll man eine schon geknackte Nuss auf den Berg ziehen? Ich bleibe also beim Gehirn. Wem gehört das Gehirn? Der Atomindustrie? Der Bundesregierung? Den Menschen, die daran ziehen und drücken und herumtatschen? Und warum ziehen sie das Gehirn auf einen Berg? Wartet dort hirnlos derjenige, dem es gehört? Was wird er tun, wenn er sein Gehirn wieder hat? Und was machen dann noch nach vollbrachter Tat die Menschen, die es ihm herbeigeschleppt haben? Werden sie womöglich mit Posten in der Entourage des Gehirnbesitzers belohnt? Dafür gibt es Beispiele. Joschka Fischer ist heute Berater beim Energiekonzern RWE und Rezzo Schlauch ist Berater beim Energiekonzern NBW. Oder ziehen sie dann das nächste Gehirn auf den Berg, weil es ja noch viele andere Hirnlose gibt? Fragen über Fragen. Wir stehen hier bei der Verleihung der verschlossenen Auster vor einer paradoxalen Form der Mythenrezeption. In seinem Tagungsmotto zitiert das Netzwerk Recherche Albert Camus, Albert Camus' Deutung von Sisyphos als einem glücklichen Menschen. Der Kampf gegen Gipfel vermag ein Menschenherz auszufüllen, schreibt Camus. Der Philosoph hat uns empfohlen, wir sollten uns Sisyphos daher nicht als resignierten oder gar verzweifelten, sondern als glücklichen Menschen vorstellen. Glücklich, weil es Sisyphos der Wiederkehr des Immergleichen einen Sinn gibt, weil er durch seine ewige Steinewälzerei revoltiert. Sisyphos müsste ja eigentlich gar nicht wälzen. Er könnte einfach damit aufhören. Er könnte die Strafe der Götter weglegen. Er könnte sich hinsetzen, ausruhen, davonlaufen. Die Götter hatten das wohl so erwartet. Aber er macht das nicht. Sisyphos ist stärker als die Last und er ist stärker als die, die sie ihm verordnet haben. Auf jedem Rückweg, auf jedem Weg zurück ins Tal ist er seinem Schicksal überlegen. Er ist stärker als der Fels. Er zieht seine Kraft aus der Verachtung des Schicksals. Die ewige Wälzerei ist seine Form der Empörung gegen die Götter. Camus hat den Mythenkern also semantisch berichtigt. Er hat der Sinnlosigkeit Sinn gegeben. Ein glücklicher Sisyphos. Das ist eine gute Vorstellung für Bürgerinitiativen ebenso wie für Journalisten. Nun also macht das Netzwerk Recherche aus dem Felsbrocken ein Gehirn. Nicht ein Felsbrocken wird nach oben gerollt, sondern ein Gehirn nach oben gezogen. Das Netzwerk praktiziert das, was Camus selber angeregt hat, Mythentransformation. Die Mythen leben nicht aus sich selbst, sagt ihr. Die Mythen warten darauf, dass wir sie verkörpern. Wir alle verkörpern Sisyphos. Und wir müssen immer wieder von Neuem, so verstehe ich die Absicht von Netzwerkrecherche, dafür sorgen, dass das Hirn oben ist und oben bleibt. Die Sisyphosse müssen danach trachten, dass Verstand und Erkenntnis nach oben transportiert werden. Das ist ein immer wieder mühseliger Prozess. Die Verleihung der verschlossenen Auster an die Atomindustrie ist, so verstehe ich das, ein Teil dieses Versuchs. Diese Preisverleihung geschieht zu einem Zeitpunkt, in dem schon ziemlich vielen Erkenntnis oben angelangt ist. Der Atomausstieg der Bundesregierung, dem manche Atomkraftgegner noch nicht recht trauen wollen, ist Ausdruck dieser Erkenntnis. Diese Erkenntnis lautet: Die Zeit der Atomenergie ist abgelaufen, die Atomverstromung hat ihre gesellschaftliche Akzeptanz verloren, der Tsunami hat die Reste der in der Politik noch vorhandenen Atomgläubigkeit weggespült. Der Staat hat seine Infrastrukturverantwortung erkannt. Was mit dem Stromeinspeisungsgesetz vor 20 Jahren begonnen und mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz fortgesetzt wurde, erlebt nun den finalen Schub. Wenn ihr in Deutschland das hinkriegt, das wäre ein Signal für die Welt, sagte soeben der CDU-Mann Klaus Töpfer auf dem Parteitag der Grünen. Das Land steht vor einer Energiewende. Nur unsere Preisträger, die Atomenergiekonzerne E.ON, NBW, RWE und Vattenfall, wehren sich dagegen. Sie wehren sich dagegen in unterschiedlicher Intensität. Sie wehren sich, weil sie den Strom in ihren riesigen Atomkraftwerken so billig erzeugen können. Sie wehren sich, weil ihnen die Laufzeitverlängerung vom Herbst vergangenen Jahres jeden Tag Millionen Gewinne gesichert hatte. Sie wehren sich, weil sie den Wettbewerb unter sich aufgeteilt, also verhindert und die armen Verwandten, die Stadtwerke, lust- und machtvoll an die Wand gedrückt haben. Sie wehren sich erbittert, weil sie merken, dass die Zeit der zentralen Energieversorgung vorbei ist, dass sie sich aber auf die dezentrale Energieerzeugung nicht eingestellt haben. Hinter den erneuerbaren Energien steckt investive Schubkraft. Die Schubkraft der großen Vier nimmt eher ab. Die Zukunft gehört den erneuerbaren Energien, aber auf diese Zukunft haben sich RWE und Co. viel zu wenig eingestellt, RWE wohl am wenigsten. Weil man sich auf die neue Zeit nicht eingestellt hat, beschwört man die alte. Höhepunkt der Beschwörung war der sogenannte Atomkonsens II, der nukleare Lobbyismus-Exzess vom Sommer-Herbst 2010. Damals haben die Atomkonzerne überreizt. Sie setzten die Laufzeitverlängerung für ihre Atomkraftwerke in so großer Heimlichkeit und in einer solchen Unverfrorenheit durch, dass man diesem nuklearen Unternehmen die Züge eines Staatsstreichleins attestieren könnte, wenn nicht die Kanzlerin selbst dabei mitgemacht hätte. In der Nacht von 5. auf 6. September morgens um 5.23 Uhr wurde dieser Laufzeitverlängerungsvertrag unterzeichnet, von dem nicht einmal der Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion auch nur die leiseste Ahnung hatte. Verhandlungspartner der Atomenergiekonzerne war das Bundesfinanzministerium, das von der Sache steuerlich profitieren wollte, unterstützt vom Bundeskanzleramt. Die Regierung Merkel hat sich und das Land im Spätsommer und Frühherbst 2010 noch einmal in das nukleare Gefängnis gesperrt, obwohl dessen Gitter von der rot-grünen Vorgängerregierung schon gesprengt worden waren. Dieser große Sieg der Atomindustrie war aber ein Pyrrhus-Sieg. Der Laufzeitverlängerungshandstreich wurde für RWE und Co. das, was für die CSU in Bayern die Zweidrittelmehrheit der Mandate bei der Landtagswahl von 2003 war. Der Anfang der Krise. Diese Krise galoppiert bei den Atomenergiekonzernen freilich viel, viel schneller als bei der CSU. Die CSU immerhin hat kapiert, dass man sich allen früheren Reedereien und Trotz von der Atomenergie verabschieden muss, wenn man die Zukunft gewinnen will. Horrende Gewinne verleiten, das ist in der Politik so wie in der Wirtschaft zur Bequemlichkeit und zur Trägheit, gepaart mit Überheblichkeit und Hoffart. Der Staat hat 50 Jahre lang die Bad Bank für die Energiekonzerne gespielt. Er nahm ihnen die Aufgabe der Entsorgung des Atommülls ab, gewährte ihnen Steuervorteile und begrenzte die Haftung der Konzerne für nukleare Unfälle auf Summen, die in Anbetracht der Gefahren lächerlich waren. Das heißt, die Konzerne strichen die Gewinne ein, der Staat übernahm die Risiken. Das hatte natürlich auch seinen Grund. Der Einstieg in die Atomverstromung Ende der 50er Jahre des vergangenen Jahrhunderts war ja ursprünglich nicht der Wunsch der Energiekonzerne gewesen, die sich damals mit der Kohle ganz gut eingerichtet hatten. Der Staat wollte damals das Atom aus politischen Gründen. Und er vergoldete es den Energiekonzernen mit allen erdenklichen Wohltaten. So begannen die goldenen Zeiten der Stromkonzerne. Aus diesem Paradies wollten und wollen sie sich nicht mehr vertreiben lassen. Aber der Staat hat einst das nukleare Paradies geöffnet, er kann es auch wieder schließen. Angesichts von Fukushima wurde der Kanzlerin klar, auf welch ungeheure Risiken sich der Staat und ihre Regierung nicht zuletzt mit der Laufzeitverlängerung eingelassen hatten. Es ist verständlich, wenn die großen vier Energiekonzerne heute der Regierung ihre Wankelmütigkeit vorwerfen. Und ich würde, wenn ich RWE-Vorstand wäre, das bei dieser Preisverleihung extensiv darlegen. Aber mit solchen Vorwürfen, die berechtigt sind, kann man keinen Konzern in die Zukunft führen. Auf der RWE-Hauptversammlung am 20. April haben die Vertreter großer Kapitalsammelstellen und Pensionsfonds darauf aufmerksam gemacht, dass RWE auf Dauer nur dann wirtschaftlich erfolgreich sein könne, wenn das Unternehmen als Teil der Gesellschaft akzeptiert werde. Die RWE-Eigentümer, so hieß es da, sollten nicht nur die Kosten bedenken, die der Zickzack-Atomkurs der Bundesregierung erzeugt. Sie müssen auch die Schäden berücksichtigen, die entstehen, wenn sich RWE ins gesellschaftliche Abseits stellt. Nun wird dieser Negativpreis, die verschlossene Auster, ja nicht verliehen dafür, dass sich jemand ins gesellschaftliche Abseits stellt. Er wird auch nicht verliehen dafür, dass ein Politiker oder ein Konzern seine Zukunft verspielt. Er wird nicht verliehen dafür, dass jemand wieder jede Vernunft an einer veralteten Technik festhält. Mit der verschlossenen Auster wird man auch nicht deswegen ausgezeichnet, weil der Preisträger eine andere Meinung vertritt als der Preisgeber. Die verschlossene Auster ist ein Kommunikationspreis. Er wird Kommunikationsverhinderern und Kommunikationsblockierern verliehen. Er wurde bisher verliehen für schlechte Kommunikation, für die Missachtung der Pressefreiheit, für die Verhöhnung des Informationsanspruchs der Öffentlichkeit. Es wurde vorher schon angetippt, Wladimir Putin, an das Olympische Komitee, an den Bundesverband Deutscher Banken, im vergangenen Jahr an die katholische Kirche, weil die so getan hatte, als seien die Missbrauchsskandale ein Tort, der ihr von einer übelmeinenden Journalie angetan worden sei. Der Preis wurde also bisher immer verliehen für schlechte Kommunikation. Er wurde verliehen dafür, dass der Öffentlichkeit nichts oder nur wenig gesagt wurde. Das kann man von der Atomindustrie wirklich nicht sagen. Die Atomindustrie kommuniziert wie der Teufel. Die Atomindustrie schreibt mehr Pressemitteilungen, als ein Birkenbaum Blätter hat. Ihre Manager und Lobbyisten drängen in jede Talkshow. Und wenn die Atomindustrie der Meinung ist, dass das nicht reicht, dann veröffentlicht sie ganzseitige Anzeigen mit potenten Unterschriften, in denen sie die Kanzlerin zum Diktat bittet und der Politik erklärt, was sie zu tun hat. Man kann sich über den Stil wundern, aber auch über den Inhalt und die politische Präpotenz, die darin zum Ausdruck kommt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, am 21. August 2010 haben die großen Energiekonzerne, die wir hier auszeichnen, ganzseitig in allen deutschen Zeitungen eine Anzeige veröffentlicht, die sich energiepolitischer Appell nannte. Der Appell begann mit einem heuchlerischen Bekenntnis zu den erneuerbaren Energien und endete dann mit dem Passus: Realistisch bleiben, Deutschland braucht weiter Kernenergie. Diese Anzeige mit vielen Unterschriften war die publizistische Fanfare zur Laufzeitverlängerung für die Atomkraftwerke, die dann etliche Wochen später kam. Deutschland braucht weiter Kernenergie. Das war eine Botschaft, gegen die man schon damals mit viel Recht etwas haben konnte, aber sie ist allein noch kein Grund dafür, die verschlossene Auster zu verleihen. Wollte das Netzwerk Recherche falsche und missliebige Meinungen mit einem Preis anprangern, es könnte jeden Tag einen Preis verleihen und ich würde dann keine Laudatio halten. Die Atomindustrie kommuniziert das Falsche, aber sie kommuniziert es, ich habe ja schon gesagt, wie der Teufel. Sie grillt sogar Würstchen und schenkt Champagner aus, auf das die Journalisten und die Beamten und die Politiker kommen und zu ihr aufs Dach steigen. NBW zum Beispiel hat erst kürzlich zum Sommergrillen aufs Dach ihrer Repräsentanz in Berlin geladen, zu vertraulichen Gesprächen in weißen Couch-Ecken. RWE hat zum Sommerfest ins Haus der Kultur in der Welt geladen. Vattenfall, glaube ich, auf Schloss Cäcilienhof zum festlichen Abendessen. Mahlzeit, Prost und guten Appetit. Man lässt sich die Informationen also durchaus etwas kosten und serviert sie angenehm und mit Beilagen. Noch einmal, das alles wäre die verschlossene Auster nicht wert. Wofür werden die Atomkonzerne also ausgezeichnet? Sie werden ausgezeichnet für gefährlich einseitige, marktmächtige Informationen. Sie werden ausgezeichnet für die Verharmlosung von Gefahren, für exzessiven Lobbyismus. Eine nicht ganz ungewichtige Rolle spielt das Deutsche Atomforum, das 1959 gegründet wurde. Zum 50-jährigen Jubiläum des Atomforums hat der damalige Bundesumweltminister Sigmar Gabriel das Atomforum als Propagandazentrale der Atomkonzerne bezeichnet. Sie stehe, ich zitiere, wie kaum eine andere Institution für das bewusste Verschweigen, Verdrängen und Verharmlosen der Gefahren, die mit der kommerziellen Nutzung der Atomenergie verbunden sind. Manchmal hat auch Gabriel recht. Seit Fukushima agiert das Atomforum freilich in einem völlig veränderten Politikumfeld. Auf dem Forum sind die Energiewirtschaftler fast mit sich alleine. Wofür werden die vier Atomkonzerne ausgezeichnet? Sie werden ausgezeichnet dafür, dass sie an den politischen Schaltstellen ihre Leute postiert haben, Leute wie den CDU-Bundestagsabgeordneten Joachim Pfeiffer. Als Pfeiffer 2002 erstmals in den Bundestag einzog, wurde er gleich Koordinator für Energiefragen und stellvertretender wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Früher hatte er bei der Energieversorgung Schwaben AG unter anderem im Bereich Controlling gearbeitet. Seit 2009 ist er wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und einer der wichtigsten und verlässlichsten Verbündeten der Energiekonzerne. Er war es, der bei der Bundestagsdebatte am 24. März 2011 erklärte: Wir sind gut beraten, darauf zu achten, Herr Trittin, dass die Kernschmelze, die in Japan droht, nicht die Hirnschmelze in Deutschland folgt. Zitat Ende. Die Atomkonzerne werden mit der verschlossenen Auster ausgezeichnet für das Verschweigen und Herunterspielen von Unfällen, die sie Störfälle nennen, welche sie oft erst auf Druck offenbart und dann kleingeredet und kleingeschrieben haben. Sie werden ausgezeichnet für ihre schleichend beschönigende Beeinflussung der politischen Sprache. Sie werden ausgezeichnet für das verbraucherfeindliche Raffinement, mit dem sie die Strompreise auf hohem Niveau halten. Für die Art und Weise, mit der sie an der Strombörse EEX ihre Machinationen betrieben und mit der sie die Regulierung für diesen Handelsplatz hintertrieben haben. Sie werden ausgezeichnet dafür, dass sie die Verbraucher die Zeche haben bezahlen lassen. Oligopole wie die großen vier Kernkraftwerksbetreiber, Oligopole können die Preise bestimmen und durchsetzen. Die Milliardengewinne der Konzerne kommen aus dem Portemonnaie der Bürgerinnen und Bürger. So steht es in der Antwort von 42 Stadtwerken und vier Landesministern auf den energiepolitischen Appell der 40 Manager, der zur Laufzeitverlängerung führte. Die 4 Kernkraftwerksbetreiber werden auch ausgezeichnet für die Kutzpe, mit der sie in Anzeigen und kostenlosen Büchlein der Öffentlichkeit Sand in die Augen zu streuen versuchten. Anzeigen und Büchlein, in denen die AKWs als Idylle mit Schafen, Schrebergärten und Rübenbauern abgebildet wurden und in denen die Kernkraft als Klimaschutz propagiert wurde. Tatsache ist, dass länger laufende Atomkraftwerke weitere Investitionen in moderne Energieerzeugungsanlagen verhindern, wenn der Einsatz und die Entwicklung moderner Effizienztechnologien wie der Kraft-Wärme-Kopplung zum Erliegen kommt, schadet das dem Klimaschutz. Beim Nachdenken über die Informationspolitik und das Kommunikationsverhalten der Atomkonzerne ist mir, weiß Gott warum, auf einmal die berühmte Szene aus dem Film Kir Royal eingefallen, in der Mario Adorf den Klebstoff-Generaldirektor Heinrich Haffenloher und Franz Xaver Krötz den Reporter Baby Schimmerlos spielen. Als der Reporter nicht nach der Melodie tanzen will, die der Unternehmer pfeift, beginnt ihm Haffenloher auf eine ganz eigene Weise zu drohen. Ich habe mir die Szene auf YouTube noch ein paar Mal angeschaut. Ich kauf dich einfach. Ich schieb es dir hinten und vorne rein. Ich scheiß dich sowas von zu mit meinem Geld, dass du keine ruhige Minute mehr hast. Und irgendwann kommt dann der Moment, an dem du so mürbe bist und fertig. Gegen meine Kohle hast du keine Chance. So war das im Film. Und manchmal ist die Wirklichkeit nicht so weit weg davon. Aber es hat nicht geklappt. Nicht im Film und nicht in der Atompolitik. Das liegt nicht nur daran, dass der Tsunami das Geld weggespült hat. Es hat nicht geklappt, weil es eine kritische Öffentlichkeit gibt, die nach dem Laufzeitverlängerungsexzess noch wacher geworden ist, als sie es vorher war. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vielleicht ist es nach 30 Jahren auch einmal Zeit, Danke zu sagen. Da haben die Menschen, zum Beispiel im Wendland, zum Beispiel in Wühl, genau das getan, was Politiker sonst so gern von ihnen fordern. Sie haben sich hineingearbeitet in eine hochkomplizierte Materie. Sie haben sich organisiert. Sie haben zusammengehalten, ihre Freizeit geopfert. Sie haben sich einer wichtigen Sache kompetent verschrieben. Kinder sind aufgewachsen mit dem Protest, der Widerstand ist gewachsen, er ist zur Volksbewegung geworden, getragen von Hausfrauen, Lehrern, Pfarrern und Bauern. Doch dieses Engagement ist nie richtig gewürdigt worden. Im Gegenteil, die Regierungspolitik hat den bürgerlichen Protest gegen die Kernkraft oft genug in einen Topf mit kriminellen Anschlägen geworfen. Die Proteste gegen den Castor zum Beispiel haben es der Politik und der Energiewirtschaft nicht erlaubt, das ungelöste Problem der Entsorgung des Atommülls zu verdrängen oder vom Tisch zu wischen. Der Ausstieg aus der Kernenergie kann in Deutschland nur deswegen gelingen, weil ihn couragierte Bürgerinnen und Bürger 30 Jahre lang vorbereitet haben. Da darf die Politik auch einmal Danke sagen. Und in meine Laudatio gehört eine solche Bemerkung deswegen, weil die vielen Sisyphosse, die das Bewusstsein für die Gefahren der Kernenergie wachgehalten haben, die Gegenmacht waren gegen die Kommunikations- und Geld- und Lobbyistenmacht der Atomenergiekonzerne. Ich komme am Schluss zum Mythos von Sisyphos zurück. Sie sehen die Interpretation, die das Netzwerk Recherche macht auf diesem Plakat. Ich erzähle Ihnen meine Lieblingsausdeutung des Mythos von Sisyphos. Es stammt vom Maler Wolfgang Mattheuer, der neben Werner Tübke und Bernhard Heisig zu den Hauptvertretern der Leipziger Schule gehört. Auf diesem Bild von Mattheuer rollt Sisyphos nicht den Stein den Berg hoch, er zieht auch nicht ein Gehirn in die Höhe. Man sieht ihn, wie er mit Hammer und Meißel den Stein behaut und ihm seine Form aufzwingt. das passt wunderbar zu unserem Preis. Das passt auch wunderbar zur aktuellen Politik. Der Stein des Sisyphos ist die alte Energiepolitik. Sie muss komplett behauen, umgeformt werden. Denn die neue Form des Steins steht für die große Energiewende, für die Umformung der Energieproduktion und damit der Lebensbedingungen. Ich wünsche mir von den bisherigen Atomkonzernen, dass sie an dieser Umformung, dass sie an dieser großen Energiewende kräftig mitwirken, dass sie zusammen mit den politischen Parteien, zusammen mit der Zivilgesellschaft, zusammen mit den alten und neuen Kernkraftgegnern, zusammen mit den Stadtwerken in ganz Deutschland und zusammen mit den vielen kleineren Energieproduzenten den Stein des Sisyphos behauen und dass etwas Gutes dabei herauskommt. Dann wären die Sisyphosse wirklich glückliche Menschen. Ich danke Ihnen.
So, wir hatten ja schon Jahre, wo die Preisträger nicht da waren. In diesem Jahr, seit einer Stunde haben Sie vielleicht bemerkt, ist ein Bild, von dem man als Journalist eigentlich nur träumen kann. Erste Reihe, vier Herren, nebeneinander, zwei ohne Krawatte. Sie vertreten die vier Konzerne und sind gemeinschaftlich heute hier erschienen. Und deshalb jetzt den Preis an die vier Atomkonzerne. Bitte sehr, meine Herren.
Sie ist eine Bürger.
So, jetzt haben wir dieses beeindruckende Foto. Sie reden ja nachher, gell? Ja, so. Okay, und Sie können ruhig zur Unterstützung da bleiben, weil Sie reden auch. Haben Sie abgesprochen, was wir immer vermutet haben, Kartelle. Einer spricht für alle. Aber... Sie sagen zwar immer, Sie treffen sich kaum, glaubt keiner, aber ich finde es trotzdem toll, dass Sie einfach hier erschienen sind. Ich muss wirklich sagen, Respekt. Und und einer spricht, unterstützt, Dr. Guido Knott von E.ON. Bitte sehr.
Erstmal einen schönen guten Tag. Moin. Wir haben es uns nicht nehmen lassen, unsere Totenruhe zu unterbrechen, um heute hier nach Hamburg zu kommen. Und zunächst einmal möchte ich Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit danken. Heute, in den nächsten etwa 15 Minuten und auch was unsere Arbeit in den letzten Jahren und Jahrzehnten angeht. Darüber, oder zumindest wie sie von einem gesehen wird, haben wir gerade einen interessanten Bericht gehört. Mein Name ist Guido Knott. Ich bin stellvertretend hier für Johannes Theissen, der ebenso wie die Herren Grossmann, Hataka und Phyllis in diesem Jahr zu den Trägern ihrer Auszeichnung bzw. ihrer Kennzeichnung gehören. Und wir, die Leiter der Kommunikation, also eigentlich die Schuldigen, sind heute zu Ihnen gekommen, nämlich Andreas Breitsprecher von der Vattenfall, Dirk Ommeln von der ERNBW und Volker Heck von RWE. Und wir wollen damit auch ein Zeichen setzen, dass wir kein Problem haben, auch Kritik zu hören, obwohl Herr Prantl, starker Tobak, schon dabei war, ganz erheblich dabei war. Und man vielleicht über das ein oder andere dann auch erst noch mal tief durchatmen muss und es sich vielleicht, es gibt es ja in gedruckter Form, das eine oder andere auch noch mal herauspicken muss, um mit Ihnen oder auch im größeren Kreis über einzelne Punkte zu diskutieren. Wir sind hier, weil ja die Leistungen der Lobbyarbeit und der Kommunikation von Ihnen gewürdigt oder besser gesagt kritisiert wurden. Und diese wird nun mal von uns verantwortet, Für mich vielleicht das nur kurz zur Vorstellung. Ich verantworte die Kommunikation und die Politik, also das schmutzige Lobbying-Geschäft, wie uns dargelegt wurde, des E.ON-Konzerns jetzt seit einem Jahr. Und von dem Jahr 2003 bis 2007 war ich in München bei der E.ON Energie auch für Kommunikation und Politik zuständig und mithin auch für die Kernenergie. Und insofern gebührt Ihre Auszeichnung, wenn überhaupt, auch mir. Sie können sich vorstellen, dass es für einen Kommunikationschef eines der großen vier Betreiberunternehmen schönere Jobs und stärkere Momente bzw. bessere Zeiten gegeben hat, als eben in den letzten vier Monaten dort zu arbeiten, wo wir es tun. Aber das ist kein Werben um Ihr Mitleid oder gar Resignation, sondern schlichtweg eine Vorbemerkung. It's all about perception. Mit dieser Einstellung sind wir vier zu Ihnen gekommen, unter der festen Annahme, dass die Preisverleihung nicht bloß dem allgemeinen Mainstream folgt, den vermeintlich Aussätzigen noch einmal einen mitzugeben, noch einmal draufzuhauen. Herr Prantl sagte ja schon, eigentlich kommen wir zu spät, weil es so schön ist und weil es wohl automatisch die Richtigen trifft. Die Begründung lässt sich nicht unmittelbar so interpretieren. Aber ich bleibe zunächst bei meiner Unschuldsvermutung, dass es Ihnen eben nicht darum geht, uns als Sündenböcke hinzustellen, denen man die Schuld, welche und woran auch immer, zuschiebt, die man wie die historischen Vorbilder in die Wüste verjagt oder eben schreibt und damit alles, was auch immer, löst. Bestimmt geht es Ihnen mehr um die Sache, um eine kritische Auseinandersetzung mit einem wahrhaft komplexen Thema. Und weil das sicherlich so ist, setzen wir uns mit den vorgebrachten Kritikpunkten und deren Erfüllung oder auch Nichterfüllung als Bedingung für diese Auszeichnung auseinander. Um was geht es also? Was prädestiniert uns, die vier Energiekonzerne oder Atomkonzerne, für die verschlossene Auster? In der Rede von Herrn Prantl habe ich eine ganze Reihe von Rechtfertigungen gehört. Er hat ja sehr deutlich gesagt, dass der Preis mit seiner ursprünglichen Intention, Verschlossenheit, Nichtkommunikation, eigentlich gar nicht zu uns passt. Wir kriegen ihn ja offensichtlich nicht dafür, dass wir Auskunft verweigert haben. Und es dürfte, wenn ich mich umsehe, kaum jemanden im Saal geben, der nicht von uns in der einen oder anderen Weise mit einer Auskunft ausgestattet wurde, wenn er oder sie es denn auch wollten. Wenn wir Herrn Prantl folgen, haben wir wie der Teufel kommuniziert. Unheimlich viel, aber eben gefährlich einseitig, marktmächtig und gefahrenverschönigend. Das mit dem Teufel ist schon starker Tobak, Herr Prantl. Ich habe jetzt Ihre Rede von vergangenem Jahr nicht mehr genau in Erinnerung, aber ich denke, dass Sie das den Kollegen von der römisch-katholischen Kirche so nicht an den Kopf geworfen haben. Wenn eines aber völlig klar geworden ist, in den ganz überwiegend politischen Bekenntnissen von Herrn Prantl, dass Ihr Preis und unsere Kommunikationsarbeit eigentlich, ich will nicht sagen rein gar nichts, aber fast gar nichts miteinander zu tun haben. Offenbar sollten wir, die Atomindustrie, ihn unbedingt erhalten, eben auf Teufel komm raus. Worauf Sie kurzerhand, das gilt nicht nur für Sie, Herr Prantl, sondern auch für die Jury, alle Vergabekriterien über Bord geworfen und einfach neue definiert haben. Was nicht passend ist, wird passend gemacht. Beeindruckend, wie sehr Sie und die Vergabejury sich hier von rein politischen Motiven haben leiten lassen. Nur schade um den Preis, der damit zum Spielball politischer Interessen, vielleicht einiger Verlage und auch Meinungsmacher verkommt. Dem flammenden Plädoyer gegen die Kernenergie bin ich einmal mehr aufmerksam gefolgt. Neues habe ich denke, das geht den Kollegen sehr ähnlich dabei, nicht gehört. Alte Klischees, Halbwahrheiten, Stimmungsmache. Also genau die gefährliche Melange, die Sie uns vorgehalten haben. Mit einem entscheidenden Unterschied, Sie nicht nur als Person gemeint, sondern auch Sie als Institution, geben sich den Deckmantel journalistischer Objektivität. Stichwort Objektivität. Wie objektiv, wie seriös sind eigentlich Medien, die in einer solchen Weise Feindbilder schüren? Neuerdings werden wir ja, das stimmt allerdings, gilt schon für einen etwas längeren Zeitraum, Atomkonzerne oder Atomindustrie genannt. E.ON zum Beispiel hat inzwischen mehr erneuerbare Energien in seinem Portfolio als den Kernkraftwerkskapazitäten. Aber erneuerbarer Energiekonzern hört sich eben irgendwie nicht so richtig gut an. Und reiben kann man sich daran auch nicht. Da macht der Atomkonzern schon mehr her. Sicher nur zufällig wird mit diesem Begriff auch vieles einfacher. Hier die Atomkonzerne. Da der Rest der Republik. Wenige böse, viele gute. Alles klar. Und wer zu den Bösen gehört, der hat natürlich auch kein Recht zu klagen. Gar keine Rechte mehr. Wenn ich Herrn Prantl richtig verstehe, sollen nicht Gerichte darüber entscheiden, ob man uns Steuermilliarden abnehmen und uns entschädigungslos unsere Kraftwerke abnehmen darf. Das hat ja eigentlich die Vergabejury schon gemacht. Nichts gegen die Medien als vierte Gewalt im Staat. Aber es gibt eben noch drei andere. Und eine davon, nämlich die Judikative, rufen wir jetzt an. Und von diesem Recht wollen wir Gebrauch machen, weil es ein Recht ist, was uns verfassungsgemäß auch zusteht. Zu diesem Bild passt ganz hervorragend der Vorwurf des angeblich beispiellosen Lobbying-Einflusses von unseren Unternehmen, unseren Vorsitzenden, den Lobbyisten halt, den wir insbesondere vor und um die Laufzeitverlängerung ausgeübt hätten. Festgemacht wird das an dieser Anzeige. Über die haben wir gerade eben schon einiges gehört. Übrigens eine der wenigen Male, wo sich auch jemand etwas inhaltlicher mit dieser Anzeige auseinandergesetzt hat. Die Anzeige lief unter dem Titel Energiezukunft für Deutschland. Aber dafür eine verschlossene Auster? Das als Intransparenz eben darzustellen oder uns sozusagen zu unterstellen? Offener kann man aus meiner Sicht nicht kommunizieren als über eine Anzeige. Die anschließende Berichterstattung hatte mit dem wirklichen Inhalt eben sehr wenig zu tun. Die großen Bösen hatten es gewagt, ihr Teufelszeug in aller Öffentlichkeit zu propagieren. Also her mit dem Pranger. Natürlich kann man die Anzeige kritisieren als Instrument und natürlich auch deren Inhalt. Oder beides. Aber Intransparenz? Damit hat das aus meiner Sicht nichts zu tun. Auch kann man kritisieren, dass sich die Atomkonzerne ein paar Spielkameraden gesucht haben, die das mit unterschreiben. Aber ist auch das schon verwerflich, dass sich andere im Sinne eben dieser Konzerne mit äußern, dass sie das unterstützen? Natürlich vertreten wir unsere Interessen, auch gegenüber Ihnen, gegenüber den Medien. Und dabei natürlich auch unsere Positionen, von denen wir wissen, dass viele sie eben nicht teilen. Und dass viele Menschen gegen Kernenergie sind, das können Sie uns glauben, das wissen wir bereits seit langem. Und dafür haben wir auch Verständnis. Denn es ist ein komplexes Thema. Denn es löst Ängste aus. Das ist uns vollkommen klar. Aber ist es wirklich ein kommunikatives Vergehen, wenn wir diese Position vertreten, dass wir unsere Anlagen für sicher halten, dass wir die Kernenergienutzung in Deutschland und der Welt für verantwortbar halten? Gehört es nicht gerade zum Wesen eines demokratischen Grundverständnisses, Meinungen und Positionen zu vertreten und dann auch zu diskutieren? Dass wir von der Sicherheit unserer Anlagen überzeugt sind, daran konnten auch die verheerenden Entwicklungen in Fukushima nichts ändern. Und Verlaub, das öffentliche Eintreten für die Sicherheit unserer Anlagen mag nicht allen gefallen, aber dass wir mit diesen Positionen nicht den Mainstream der veröffentlichten Meinung treffen, kann die Auszeichnung eigentlich auch nicht rechtfertigen. Last but not least wird in der Preisbegründung unser jahrzehntelanges Bemühen angeführt, die Atomkraft als sicheren und besonders effizienten, klimafreundlichen Weg der Energieversorgung darzustellen. Hierum haben wir uns in der Tat bemüht. Aber Mühen, wie es so schön heißt, nicht nur in der Zeugnissprache, reicht ja oftmals nicht aus. Und so muss, zumindest wenn man vom Ende her denkt, festgestellt werden, dass unsere Kommunikation hier nicht erfolgreich war. Vielleicht ist bereits die Vorstellung Utopie, dass es überhaupt jemals hätte möglich sein können, über das Angstthema Kernenergie ausgewogen und rational zu diskutieren. Aber das steht auf einem anderen Blatt und ist mittlerweile auch Vergangenheit. Fakt ist heute, Deutschland steigt aus der Kernenergie aus. Das ist ein breiter politischer Mehrheitswille und es bleibt uns gar nichts anderes übrig, als dieses zu akzeptieren. Und wir werden dieses ohne Wenn und Aber akzeptieren. Und Sie haben als Wunsch zum Abschluss Ihrer Ausführungen hinterlassen, dass wir nicht als schlechte Verlierer uns generieren sollen, sondern dass wir unseren Beitrag in der Energiewende am Systemumbau leisten sollen. Auch das kann ich Ihnen versprechen, werden wir tun. Mit Partnern, auch mit Energieformen, die vielleicht im Portfolio bislang noch nicht übergewichtet waren. Ob dieses Ergebnis, also die Laufzeitverkürzung und der politische Wille, durch mehr oder gar andere, bessere Kommunikation zu verhindern gewesen wäre, bleibt reine Spekulation. Aber das hätte Ihnen dann ja erst recht nicht gepasst. Dann hätten wir die Vorwürfe, dass wir hier im Rahmen des Power-Lobbyings und der Power-Kommunikation tatsächlich hätten Meinungsmache betreiben können, dann hätten wir Ihnen ja geradezu in die Karten gespielt. Dass wir mit der Kommunikation nichts erreicht haben, ist vielmehr eine Tatsache. Dass wir uns zumindest bemüht haben, sprechen Sie uns ja gar nicht ab. Dass bereits das Bemühen ein Kritikpunkt ist, der zur Vergabe der verschlossenen Auster führt, das haben Sie entschieden. Daher bleibt für mich unter dem Strich ein Preis, den es zu verleihen galt, für ein Thema, an dem kein Journalist vorbeigehen konnte, mit einer Begründung, die nur dann nachvollziehbar ist, wenn man das Vertreten von Positionen, die aus Sicht der Vergabejury politisch falsch sind, als preiswürdiges Verhalten betrachtet. Den Preis der verschlossenen Auster nehme ich stellvertretend für meine drei anderen Kollegen entgegen, aber ich nehme ihn nicht an. Zumindest nicht mit dieser Begründung. Aber it's all about perception. Der Kritikpreis soll einen offenen Umgang mit den Medien bewirken. Wenn es uns in der Vergangenheit schon nicht gelungen ist, das bei allen von Ihnen oder überhaupt nur bei der Mehrheit von Ihnen unter Beweis zu stellen, dann soll unser Kommen und unser Nicht-Wegtauchen auch ein Beleg dafür sein, dass wir es ernst meinen mit der Offenheit. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank. Wirklich großen Respekt, muss ich jetzt echt sagen, auch dass Sie zu viert hier erschienen sind. Also Kompliment dafür. Ich glaube, Sie haben auch Punkte gemacht, wenn man, auch wenn ich nach wie vor in vielen bei Herrn Brandl bleibe. Aber trotzdem, nee, war in Ordnung. Und Sie haben auch gemerkt, die Kollegen blieben hier drin, also man kann hier durchaus einen Dialog führen und insofern war das wirklich gelungen. Vielen Dank nochmal an den Protagonisten, ich fand, das war eine würdige und gelungene Auszeichnung und wie es weitergeht, werden wir sehen. Vielen Dank nochmal für Ihre Anwesenheit.
Radio 1, nur für Erwachsene.